ist für mich auch ganz schön, hier zu sein. Ich bin gerade irgendwie begeistert von dieser Gemeinschaft, die gerade unter Kirchen in der Stadt zu spüren ist. Da ist gerade irgendwie was Schönes da. Und dieser Abend ist auch ein Ausdruck davon. Und ich erlebe das gerade als ganz kostbar und freue mich als Landeskirchler heute hier zu sein. Als ja Intro in die Gebetswoche, weil wir wollen heute beten. Und was ich mache, hier ist das Intro, aber es hilft uns hoffentlich, dieses Thema reinzukommen. Und so im Plot dieser Woche geht es ja auch darum, ich sage es mal so, nicht einfach sich im Gebet den Himmel auf Erden zu wünschen, sondern sich diese Erde und unser Leben und das, was da ist, und unsere Kirche auch anzuschauen, zu sagen, hey, da gibt es eine Realität hier und die wollen wir uns angucken, weil wir wissen, Gott kommt in die Realität und nicht ins Wolkenkuckucksheim hinein, so wie sie ist. Ich nehme euch mit zwei Bildern aus unserer Stadt heute in diesen Impuls rein. Und das erste kommt hier. Weiß jemand, wo das ist? Wo? Ah, der Eisenbrunnbach. Jetzt weiß ich sogar, wie das Ding heißt. An der Saloppe, genau. Das ist mir gestern früh bei meiner Laufrunde begegnet. Habe ich das angeguckt? Ja. Ich hab das einfach mal intuitiv fotografiert, weil ich in dem Moment so fasziniert war, dass dieses fließende Wasser durch das Eis angehalten hat. Also heute reden wir ja irgendwie ständig alle über Eis und alles, was schwierig ist. Aber es gibt ja durchaus auch schöne Dinge. Ich meine, das muss man jetzt nicht als gesamtes Bild unbedingt schön finden, aber es gibt ja durchaus schöne und faszinierende Dinge, die man so entdeckt. Eine Quelle, die immer fließt, gefriert. Und wisst ihr was? Das ist ja spannend, ne? Wenn man sieht, die Elbe könnte gefrieren. Wow, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass dieser große Strom gefriert. Oder ich würde gern mal sehen, wie das passiert. Also ich würde mich dort gerne mal, also ich bin ungeduldig und würde mich dort wahrscheinlich nicht gern einen Tag hinsetzen. Aber irgendwie wäre das schön, mal zu sehen, wie sowas eigentlich passiert. Es fasziniert mich, denke ich, da fließt, das fließt, das fließt und plötzlich, ja. Warum ist es faszinierend? Wahrscheinlich wegen der Vorgänge, die ich nicht ganz verstehe, auch weil es schön aussieht. Aber jetzt stell dir mal vor, das wäre immer so. Stell dir mal vor, das wäre immer so. Immer so kalt, immer so hart. Und das wäre in unserer Welt an ganz vielen Stellen so. Könnte unsere Welt so leben, überleben? Natürlich kann sie bei Kälte überleben, wie sie bei Wärme überlebt. Aber wenn das Wasser gefriert und nicht irgendwo unten drunter was läuft, unsere Welt lebt davon, dass Wasser fließt. Das Thema der Allianz-Gebetswoche ist, Gott ist treu und unsere Welt lebt davon, dass Wasser immer fließt und dass selbst dort, wo es dürr ist, das Wasser wiederkommt und dass wir wissen, okay, das wird wieder flüssig und da fließt wieder was und das erfrischt und belebt. Das kann keiner von uns machen, aber ein Gott, der versprochen hat, dass es nicht aufhören wird, dass das Wasser fließt. Und in der Filmreihe Die Chroniken von Narnia wird beschrieben, wie in einem Land immer Winter ist. Vielleicht kennt ihr das, aber niemals Weihnachten. Natürlich ein Bild, ein Land, wo Kälte herrscht, wo Herzen hart sind und zugefroren, was von Bösen regiert wird. Da gibt es vergiftetes menschliches Miteinander, da gibt es ganz wenig Menschlichkeit. Es ist eine Welt, die bedroht wird von Lebensfeindlichen und Menschen und Tiere erstarren regelrecht in der Gegenwart des Bösen. Ja, sie erstarren, sie werden hart. Es ist kein Leben. Und im neuen Avatar-Film kommt dieses Symbol wieder. Es zieht sich wohl so durch die Geschichte unserer Welt. Es ist ein Thema von uns Menschen, eine grässliche, böse Gestalt, die dazu führt, dass ihre Lakaien mit grauenvollem Gesichtsausdruck friedliche Völker und Tiere bedrohen und der Mensch ist ihr Gehilfe. Harte Herzen, erstarrte Maschinen. Wie erstarrte Maschinen ist es ihre Antwort auf die böse Inspiration, die sie bekommen. Da ist etwas hart und fest geworden und da fließt nichts. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es ist noch Weihnachtszeit, es war Weihnachten, im Winter der Welt wurde es warm, damit erstarrte Herzen weich werden, damit sich etwas verändert, ganz fundamental, damit von ihnen, von diesen Herzen etwas ausgehen kann, eine Antwort wieder abfließen kann, etwas von dem, was zu Gott passt, woran er Freude hat, was gut ist und was vollkommen ist. Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir uns verändern lassen, weil Gott auf eine bestimmte Art und Weise Träumer ist. Wir lassen uns nicht verändern, das ist nicht die Logik der Bibel, wenn jemand sagt, du, oder weil auf irgendeine Weise wir einer Pflicht nachgehen oder weil wir sagen, wir hätten irgendwie gleich sofort was davon, sondern Gott ist auf eine bestimmte Art und Weise treu, nämlich so, wie es am Sonntag, wer dabei war, im Startgottesdienst schon zum Ausdruck kam, er ist treu, wenn wir untreu sind. Wir reden von harten Herzen und von starren Dingen und von eingefrorener Menschlichkeit. Und wir hören die Botschaft, dass Gott dort an dieser Stelle treu ist. Und das bedeutet, wenn wir unser Leben hart gemacht haben gegen das Gute Gottes, gegen Gottes Wille, also immer was davon zu spüren. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist und die einzig angemessene Antwort ist die. Und dieser kleine Satz, der markiert in diesem langen Brief einen Wendepunkt. Nämlich in 11 Kapiteln hat Paulus uns erzählt, was Gott getan hat. Das hat er 11 Kapitel lang erzählt. Und jetzt erzählt er in 5 Kapiteln die Antwort darauf in unserem Denken und Handeln, wie Veränderung aussieht, ganz konkret. Und es hat als Grundvoraussetzung mit diesem einen etwas seltsamen Wort zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Erbarmen in eurem Alltagswortschatz nutzt. Mir ist es relativ fremd. Ich rede irgendwie anders. Es ist ein ganz tiefes Wort. Und es ist ein Wort, was ich so oft nicht will. Da beginnt es schon mit diesem Verändern. Ich will das. Wer will sich schon gern helfen lassen, zu dem man nichts beitragen kann? Nicht so leicht, wäre doch nicht nötig gewesen. Und leider merken wir das erst, wie sehr wir diese Veränderung brauchen, häufig erst dann, wenn wir so richtig hingefallen sind. Wenn wir vielleicht auch was nicht wieder gut machen können. Oder wenn wir uns schämen und wenn uns das wie Schuppen von den Augen fällt, wie zum Beispiel meine cholerische Reaktion jemand anderen verletzt hat. Oder wie meine überhebliche Selbstgerechtigkeit auf Arbeit, weil ich etwas besser kann als meine Kollegin, dazu geführt hat, dass diese Beziehung irgendwie nicht mehr funktioniert. Dann merke ich es manchmal, wie sehr ich das brauche. Wir haben als Gemeinden blinde Flecke. Wir denken manchmal von uns, wir wären sonst was. Oder in unseren Gemeinden herrscht Selbstgerechtigkeit. Manchmal fällt uns das auf und wenn uns das auffällt, dann ist es ein Segen. Dann merken wir, wie schnell es geht, dass unsere Herzen hart werden, aber auch wie sehr wir Erbarmen brauchen. Dass uns jemand gnädig ansieht, uns nimmt und mit uns neu anfängt. Deswegen ist dieses Wort so wichtig. Und deswegen sind wir heute nicht hier und sagen, wir müssen uns mal verändern. Ihr kennt diese netten modalen Hilfsverben, müssten, sollten, christlich dürften, könnten. Das ist ganz nett, wir wollen. Nein, bei Gott ist es anders. Da steht, er hat Erbarmen und es gibt eine angemessene Antwort darauf. Deutscher Sprache, Indikativ, Imperativ. So sieht es bei Gott aus. Und das ist etwas ganz, ganz Kostbares, weil die Welt immer funktioniert mit wir müssten, wir sollten. So läuft das. Wir kommen nicht allein raus. Gott sei Dank, wenn wir merken, wie sehr wir das brauchen. Und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist Gott sei Dank eines nicht. Sie ist kein guter Rat. Und sie ist Gott sei Dank noch mehr kein guter Ratschlag, sondern sie ist eine gute Nachricht. Und sie zeigt uns eines. Wir sind verlorener, als wir jemals gedacht haben. Und gleichzeitig geliebter, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. Und weil das so ist, deswegen lassen wir uns verändern. Echt? Kann es es sein, dass wir sowas schon so oft gehört haben oder irgendwie denken, dass das bedeutsam ist, aber wir brauchen einen neuen, frischen Blick darauf. Und ich habe gesagt, ich habe noch ein zweites Bild aus Dresden. Wisst ihr, wo das ist? Ist noch ein bisschen leichter zu erkennen. Ja, Hygienemuseum. Ne? Und als ich eines Morgens mal, ich habe das einfach in meinem Fundus gehabt, als ich eines Morgens mal drauf zugefahren bin, da habe ich diese Freiheitsstatue dahinter gesehen. Und die hatte noch einen Clou. Die hat nämlich in dem Moment gesprüht. Die hat Flammen rausgesprüht. Ich weiß nicht warum. Ich war bloß zu spät mit meinem Foto. Aber ich habe so im Nachhinein gedacht, was für ein schönes Bild. Da steht im Rücken dieser Person, die loslegen will, die was machen will, die kraftvoll aktiv werden kann, die was Gutes tun will, die was bewegen will. Die Freiheit. Die Freiheit. Da wurde jemand befreit zu einem neuen Handeln, zu einem veränderten Handeln. Ein Bild für das Handeln aus einer neuen Freiheit und Gewissheit, die uns bereit macht, das Richtige und Gute zu tun. Oder mit diesem Text hier gesprochen, den wahren Gottesdienst, was so viel bedeutet wie die folgerichtige Antwort auf Gottes Erbarmen zu geben. Und heute ist Zeit, wieder neu zu staunen über diese schlichte Botschaft des Evangeliums, über diesen Jesus Christus, der in die tiefsten Tiefen dieser Welt und meines Lebens hineingegangen ist, um eine Auferstehung zu bewirken, transformative Kraft und ein Leben aus einer Kraft, die etwas anderes ist als meine Kraft. Die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in meinem Leben. Und zuerst macht sie eines, sie macht mich neu, sie spricht mich an den Stellen, wo ich hingefallen bin. Dort und nagelt mich nicht darauf fest. Sie nagelt unsere Kirche nicht in ihrer manchmal so hier im Osten so ein bisschen, weiß auch nicht, Position fest, wo wir sagen, ja, wir gelten eigentlich nicht viel. Oder auf unseren Verletzungen oder das, was wir uns zugefügt haben oder das, was da schwer gelaufen ist. Sie nagelt uns nicht darauf fest, sondern sie sagt, jeden Tag ist Zeit für eine Auferstehung. Und wenn Paulus hier schreibt, dass unser Leben als ein lebendiges, ja, und man könnte auch sagen, nicht hartes, nicht gefrorenes oder sonst was, ein lebendiges, ein fließendes Opfer ist, was wir hingeben sollen, dann sagt er das nicht, ohne dass es eine Quelle dazu gibt, ohne dass Gott das zuvor getan hätte. Und deswegen wächst aus dieser Zusage die Aufforderung, die hier steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Eine neue göttliche Art zu denken und zu beurteilen und zuvor zu einem Opfer auch zu handeln. Du bekommst durch den Blick auf Jesus Christus eine neue Motivation, Gott Freude zu machen. Und du bekommst durch den Blick auf Jesus Christus eine tiefe Liebe, die dir hilft, wieder zu lieben. Es ist so wichtig. Und wenn wir das sehen und wenn wir das meditieren und da reinschauen und uns öffnen für Gott, dann sehen wir beides. Das Schmerzhafte sehr deutlich und das, was ich niemandem zeigen will und das, was ich auch nicht ändern kann und all meine unerfüllten Sehnsüchte und alles, auch die Angst oder mein Zynismus, mit dem ich immer nur denke, die Welt ist schlecht. Und ich sehe, wie dieser Gott dort hineinspricht. Und dann entsteht da etwas Neues, Lebendiges raus. Etwas, was fließt. Und wir sind heute eingeladen, das zu entdecken. Er ist in unserem Rücken. Und er ist der, der es warm macht. Und so begegnen wir ihn heute an diesem Abend. Deswegen tauchen das Evangelium ein, jeden Tag, die gute Botschaft von Jesus. Fass dort Hoffnung für unsere Kirche. Es ist die Botschaft, die von Auferstehung spricht. Schau Gottes Gnade an und dann stell dich ihm zur Verfügung, dass du sagst, ja, das möchte ich, ein Leben, was von diesem Gott durchdrungen ist, in meinem Denken, in meinem Fühlen und in meinem Handeln. Amen. Wir gehen jetzt in eine Zeit mit Songs, die mehr sind als Songs. Es ist ein mit Gott reden. Wenn wir jetzt den Song hören vor dir oder den Song singen, dann ist es auch ein sich in Liedern hingeben können. Gott sagen, ich möchte so möchte so ehrlich vor dir sein.